Zukunft, der Agenda-Podcast.
Rosen zählen zu den beliebtesten Blumen in Deutschland. Aber unsere Rosen haben meistens schon eine lange Reise hinter sich, ehe sie hier für Romantik sorgen. Etwa 80% der in Deutschland verkauften Rosen werden in ostafrikanischen Ländern wie Kenia, Äthiopien oder Tansania angebaut. Länder, in denen Arbeitsrechte und Arbeitsschutz rar sind. Hauptproduzent von Rosen ist Kenia. Hier werden die Blumen in riesigen Gewächshäusern, sogenannten Flower Farms, angebaut, mit erheblichen Folgen für die Menschen und die Umwelt vor Ort. In dieser Folge spricht Edda Treiber, die bei uns im Agenda-Team als eine Fachpromotorin für Umwelt und Entwicklung arbeitet, mit Dr. Andreas Ebert über die Arbeitsbedingungen auf den Flower Farms und die ökologischen Folgen. Andreas hat an der Uni Trier Geographie, Germanistik und Bildungswissenschaften studiert und danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Leibniz-Universität Hannover gearbeitet. Derzeit vertritt er die Professur für Didaktik der Geographie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre liegen in den Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen, rassismuskritische geografische Bildung und postkoloniale Perspektiven, visuelle Geografien und Ostafrika. Andreas hat bereits mehrfach Flower Farms in Kenia besucht und in Artikeln die Rosenproduktion kritisch beleuchtet.
Dann legen wir mal los. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns die Fragen zu beantworten zum Thema Flower Farms in Kenia. Die Arbeitsbedingungen auf den großen Flower Farms in Kenia stehen ja häufig in der Kritik. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber berichten?
Ja, vielleicht zunächst zur Einordnung. Die Rosenindustrie, man kann eigentlich fast von dem Begriff der Industrie gebrauchen, hat etwa so seit den 1990er Jahren einen regelrechten Boom in Kenia erlebt. Nach den ersten Ansiedlungen sogenannter Flower Farms in den beginnenden 1990er Jahren hat die Anzahl dieser Farmen also sehr stark zugenommen und räumlich finden wir diese Rosenfarmen insbesondere rund um den Naivasha-See. Das ist ein See, der ja etwa 70 Kilometer nördlich von Nairobi liegt und der die Besonderheit hat, dass er einer von nur zwei Süßwasserseen ist, die im großen ostafrikanischen Grabenbruch zu finden sind. Da gibt es also relativ viele Seen, die meisten sind aber eben Salzwasserseen und das ist hier mit einer Besonderheit, warum auch ausgerechnet dieser Standort hier für die Ansiedlung dieser Farmen interessant ist. Und ja, es wurden etwa 90.000 Arbeitsplätze geschaffen in den letzten, sagen wir, etwa 25 Jahren im Bereich dieser Blumenwirtschaft. Und aus der ehemaligen Kleinstadt Naivasha ist jetzt auch eine, ja, eigentlich kann man sagen, eine Großstadt geworden mit rund 300.000 Einwohnenden. Und man geht davon aus, dass etwa 70% der Arbeitskräfte, die in diesen Rosenfarmen arbeiten, Frauen sind. Das ist einer der Gründe dafür, dass in einigen Berichterstattungen, sei es wissenschaftlicher oder journalistischer Art, immer wieder der Empowerment-Begriff auch gebraucht wird und diese Rosenindustrie in den Zusammenhang mit Women's Empowerment oder Gleichberechtigung etc., Einkommensgenerierung von Frauen etc. gestellt wird. Wenn man nun aber genauer auf die Arbeitsbedingungen in diesen Rosenfarmen schaut, dann ist es meines Erachtens nicht mehr ganz so einfach oder ganz so naheliegend sozusagen per se von ja, Empowerment oder einem Jobmotor Rosenindustrie zu sprechen. Denn in vielen, vielen Bereichen, also insbesondere in der Arbeit unmittelbar im Gewächshaus, in der Pflege der Rosen, wo sozusagen auch der größte Anteil der Arbeitskräfte beschäftigt ist, liegt der Lohn zwar im Bereich des kenianischen Mindestlohns, Der Mindestlohn ist aber so niedrig angesetzt, dass er kein existenzsichernder Lohn ist. Ja, wir kennen dieses Phänomen aus anderen Bereichen, Textilindustrie etc. und finden das auch hier in dem Bereich der Rosenindustrie in Naivasha, dass die Löhne zu niedrig sind, um davon ja, etwa die Familie zu ernähren. Hinzu kommen lange Arbeitszeiten, kommt häufig nicht ausreichende Schutzkleidung, schwierige Arbeitsverträge, insofern als oft nur sehr kurzfristige Verträge vergeben werden. Mitunter kommt es zu plötzlichen Kündigungen. Eine, die Firma Twiga Roses, die von einem indischen Konzern unterhalten wurde, hatte im Jahr 2015 geschlossen und mit einem Schlag wurden 3000 Arbeitskräfte sozusagen vor die Tür gesetzt. Das heißt, es gibt also auch zu wenig soziale Absicherungen. Ja, also alles, was wir in Deutschland vielleicht kennen an Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherung und so weiter und so fort, ist hier also nicht in ausreichender Weise gegeben. Ja. Und viele Arbeitskräfte leben in sehr einfachen Siedlungen, die also rund um diese Farmen errichtet wurden. Und hier ist es unterschiedlich, wie das organisiert ist. Teilweise sind es Siedlungen, die den jeweiligen Unternehmen, die auch die Farmen betreiben, gehören. Und auch hier wurde von Fällen berichtet, wo Mitarbeiterinnen gekündigt wurde aufgrund von Krankheit. Krankheit, die in den Zusammenhang gestellt werden kann damit, dass diese Arbeiterinnen jahrelang Pflanzenschutzmittel, Chemikalien ausgebracht haben ohne unzureichend Schutzkleidung und die dann gekündigt wurden und mit dieser Kündigung einherging eben, dass sie auch nicht mehr weiterhin in dieser Arbeiterinnensiedlung wohnen durften, was dann ja sozusagen unmittelbar zur Wohnungslosigkeit führte. Diese Frauen haben sich damals zusammengeschlossen und haben ein Protestcamp errichtet in Naivasha, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Also es ist ein Bündel, ein Konglomerat an ja, problematischen Bedingungen im Bereich der Arbeitnehmerinnenrechte, die, wie gesagt, aber auch in anderen Kontexten, wie etwa der Textilindustrie, durchaus in vergleichbarer Weise auch zu finden sind.
Auch die Umwelt wird ja durch die Flower Farms sehr stark belastet. Du hast ja davon gesprochen, dass sich die Flower Farms hauptsächlich rund um den Naivasha-See angesiedelt haben. Kannst du uns vielleicht mehr noch über die ökologischen Auswirkungen auch berichten, gerade im Hinblick auch auf den Naivasha-See?
Ja, die Rose ist eine Pflanze, die einen hohen Wasserbedarf hat. Das heißt, wenn die Rosen dort im großen Stil kultiviert werden und im Prinzip ist es ja eine Monokultur, das fast könnte man sagen Rosenplantagen, ja, in diesen Gewächshäusern. Und da ist ein enormer Bedarf an Wasser gegeben zur Bewässerung dieser Rosen. Das kann man zunächst kritisch diskutieren, wenn wir wissen, dass in Teilen Kenias häufig auch Dürren zu beklagen sind oder in Teilen Kenias durchaus Wasserknappheit herrscht. Ja, ein Stück weit muss man das differenzieren, weil Naivasha durchaus in einer sehr fruchtbaren Region liegt. Aber insgesamt muss man zugleich sehen, dass Kenia auch ein Problem mit Wasserknappheit hat. Hier nun aber diese Rosen kultiviert werden, die einen ausgesprochen hohen Wasserbedarf haben. In Teilen wird das Wasser aus dem Naivasha-See entnommen. Das hat jahrelang dazu geführt, dass der Wasserspiegel, der Seespiegel zurückgegangen ist. Einige Farmen haben daraufhin reagiert und haben eigene Tiefbrunnen gebohrt, um Grundwasser zur Bewässerung zu entnehmen. Was sich aber nicht geändert hat, ist, dass sozusagen das Abwasser auch wieder in den See, in den Naivasha-See eingeleitet wird. Das heißt, dieses Abwasser ist dann aber Abwasser, das mit Chemikalien angereichert ist, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel. Und wenn das wieder in den See eingeleitet wird, dann führt es zu Auswirkungen auf Flora und Fauna des Sees, beispielsweise ein übermäßiges Wachstum der Wasserhyazinthe, Auswirkungen auf die Populationen der Fische etc. Ja, und das ist also seit Jahren unter Beobachtung und es sind also ganz klare Auswirkungen erkennbar in negativer Weise auf dieses Ökosystem des Naivasha-Sees und auch die Farmen, was ich vorhin angedeutet habe, die nach etwa 20 Jahren aufgegeben wurden, haben heute sogenannte devastierte Landschaften hinterlassen. Also da ist nun ungenutztes Land und eben auch Land, das, ja, man könnte eigentlich sagen, ökologisch zerstört ist, wo wir also stark belastete Böden vorfinden, auch ausgelaugte Böden. Und insofern haben wir auch hier verschiedene Bereiche der Belastungen der Umwelt. Und hinzu kommen eigentlich so sekundäre Belastungen. Die Rosen werden ja nahezu ausschließlich auf dem europäischen Markt verkauft. Das heißt, die müssen auch erstmal von Kenia, dem sie dort geerntet oder geschnitten werden, nach Europa gebracht werden. Und das erfolgt zunächst mit dem Kühl-LKW zum internationalen Flughafen in Nairobi und von dort mit dem Flugzeug. Ja. Und dort kommen also nochmal zusätzliche Belastungen durch diese Emissionen, die auch mit dem Transport per Flugzeug einhergehen, kommen dazu.
Seit dem Jahr 2005 kann man inzwischen auch Rosen aus fairem Handel im Blumenfachgeschäft oder in Supermärkten erwerben. Rosen, die Fairtrade zertifiziert sind. Ich denke, die meisten kennen inzwischen das Logo, das blau-grün-schwarze Fairtrade-Siegel. Die werden nach klar definierten ökologischen sowie sozialen Standards angebaut. Also so Schlagworte wie Lebens- und Arbeitsbedingungen, die eben verbessert werden sollen durch die Fairtrade-Zertifizierung. Es geht auch darum, dass eben Kinderarbeit verboten ist, dass es Gewerkschaftsfreiheit gibt, der Einsatz von hochgiftigen Pestiziden verboten ist. Stellen deiner Meinung nach Rosen, die Fairtrade-zertifiziert sind, eine gute Alternative für uns Konsumentinnen und Konsumenten dar?
Ein klares Nein, bevor ich das etwas näher ausführe. Ein klares Nein, aber auch ein trauriges Nein sozusagen, denn das ist ein Bereich, den ich persönlich auch auf so einer emotionalen Ebene als sehr, sehr schade erachte, dass diese Fairtrade-Zertifizierung im Bereich der Rosenzucht keine hinreichenden Standards setzt. Und man muss hier auch ganz klar differenzieren. Aus dieser Aussage dürfen wir jetzt nicht schließen, dass es auch nicht lohnenswert wäre, Fairtrade-Kaffee oder Kakao oder Tee zu kaufen. Das muss man differenzieren, denn im Bereich der Lebensmittel, wie Kaffee und Tee und Kakao, setzt Fairtrade andere, strengere Standards als im Bereich der Rosen, die ja keine Lebensmittel sind. Ja. Und es gibt verschiedene Studien, also sowohl beispielsweise von der kenianischen Gewerkschaft Labor and Environment Watch, die mit über 600 Bediensteten von verschiedenen Flower-Farmen Interviews geführt hat, wo auch deutlich wird, dass die Fairtrade-Farmen, wenn überhaupt, nur einen ganz geringen Unterschied zu den konventionellen Farmen machen und die vermutliche Krankheitsbelastung aufgrund der Tätigkeit im Umgang mit Pestiziden und Agrarchemikalien lag in dieser Studie bei den Mitarbeitenden der Fairtrade-Farmen sogar höher als bei den konventionellen Farmen. Und auch Studien einiger GeografInnen der Universität Bonn kommen zu dem Ergebnis, dass, ich kann das auch mal zitieren, entgegen des eigenen Anspruchs der Fairtrade-Organisation das Zertifikat im Schnittblumenhandel nicht zu einer Abschwächung der zugrunde liegenden Ungleichheiten im globalen Handel führt. Ja. Insofern ist vielleicht auch noch mal so ein bisschen allgemeiner gesprochen, in meinen Augen diese Rosenindustrie, so wie sie derzeit stattfindet, ein Ausdruck dessen, was als imperiale Lebensweise bezeichnet wird, also sozusagen eines Ausbeutungsverhältnisses der Gesellschaften des sogenannten globalen Nordens von Arbeitskraft im im sogenannten globalen Süden, zumal wir es hier mit einem Produkt zu tun haben, das kein Lebensmittel ist. Ja, und die Bevölkerung Kenias wächst sehr stark. Der Bedarf an der Erzeugung von Nahrungsmitteln und der Gewährleistung von Ernährungssicherheit ist sehr hoch. Die Preise für das Grundnahrungsmittel Mais sind in den letzten Jahren massiv gestiegen, auch jetzt nochmal im Kontext der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Die Thematik ist bekannt. Und da muss man wirklich darüber nachdenken, ob das angemessen ist, hier fruchtbares Ackerland für, ich sage immer, Non-Food-Cash-Crops, also ja, Feldfrüchte, die für den Export bestimmt sind, die aber eben nicht essbar sind, dafür dieses Ackerland aufzuwenden, dafür so viel Wasser zu verwenden, nur um ein Produkt herzustellen, das dann in Ländern des sogenannten globalen Nordens eigentlich als Luxusartikel genutzt wird, der aber kein Luxusartikel mehr ist, weil er eben in den Discountern gleichsam verramscht wird. Ja, wenn wir uns erinnern, was früher eine einzige Rose gekostet hat, die war oft teurer als heute ein Bund von 10 Rosen im Angebot des Discounters. Also hier haben wir sozusagen eine Veränderung des Wertes dieser Pflanze festzustellen. Und ja, wann verschenken wir Rosen? Um Wertschätzung zu äußern, wenn es um Liebe geht, auch wenn es um Trauer, um Abschied geht. Also zusammengefasst in sehr besonderen emotionalen Situationen. Ja? Und es ist eine ethische Frage, ob man gerade bei einer Pflanze mit einem derartigen besonderen symbolischen Wert auch bereit ist, derartige problematische Erzeugungsbedingungen sowohl in ökologischer wie auch sozialer Hinsicht in Kauf zu nehmen. Also das ist, glaube ich, nochmal bei dem Thema der Rose, das macht es nochmal umso brisanter.
Ich denke, es gibt trotzdem viele, die hin und wieder gerne Rosen oder auch andere Blumen verschenken oder geschenkt bekommen. Haben wir hier in Deutschland dann irgendeine Möglichkeit, guten Gewissens Rosen zu verschenken oder geschenkt zu bekommen? Oder worauf können wir generell achten, wenn wir in den Blumenfachhandel gehen?
Also am Ende des Tages würde ich zu bienenfreundlichen Topfpflanzen raten, sprich nicht zu Schnittblumen, sondern zu Pflanzen, die wir auch weiterhin, ob es in der Wohnung oder im Garten, auf dem Balkon ist, weiterhin kultivieren können und damit vielleicht auch noch, wenn es eben bienenfreundliche Pflanzen sind, ein Stück weit zur Biodiversitätserhaltung beitragen können. Und ich würde in letzter Konsequenz gegen Schnittblumen generell argumentieren. Denn auch wenn es gelingt, tatsächlich adäquat die Arbeitsbedingungen zu verbessern in Kenia, was natürlich zunächst überaus wünschenswert wäre und auch anzustreben ist, dann bleibt der lange Transportweg mit dem Flugzeug.
Wer trotzdem nicht auf Schnittblumen verzichten möchte, kann gerne auch auf unserer Homepage von der lokalen Agenda vorbeischauen. Dort haben wir noch ein paar Links zusammengestellt. Es gibt auch Alternativen zu Rosen, Blumen, die regional bei uns angeboten werden, beispielsweise Tulpen jetzt, die jetzt bald dann auch blühen, die man dann guten Gewissens auch verschenken kann. Also wer nicht ganz verzichten möchte, genau, kann darauf zurückgreifen. Dann auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, Andreas, dass du die Zeit genommen hast, uns mehr zu berichten über die Arbeitsbedingungen vor Ort auf den Flower Farms in Kenia, über die ökologischen Auswirkungen und über Fairtrade-Rosen. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und vielen Dank an alle fürs Einschalten und Zuhören.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass die lokale Agenda dieses Thema aufgreift und darüber informiert. Und ja, ganz herzlichen Dank für das Interview und auch dir, Edda, einen schönen Tag.
Das war Edda Treiber und Dr. Andreas Ebert über die sozialen und ökologischen Problematiken auf konventionellen sowie Fairtrade-Rosenfarmen. Also merkt euch, fragt euch vor jedem Blumenkauf, ob diese wirklich notwendig ist. Verschenkt doch mal eine insektenfreundliche Topfpflanze anstatt Schnittblumen. Wenn es doch Schnittblumen werden, dann greift zu saisonalen Blumen aus der Region. Und wenn auf Rosen überhaupt nicht verzichtet werden kann, dann kauft die mit dem Fairtrade-Siegel. In den Sommermonaten gibt es auch hier regionale Rosen, die ihr mit gutem Gewissen kaufen könnt.
Mehr Infos zum Projekt findet ihr in den Shownotes und auf www.la21-trier.de.